beten. Danke, Jesus. Danke, dass die Herrschaft dein ist. Danke, dass du König bist, dass du Herr aller Herren bist, dass du Erlöser bist, dass du Heiland bist, dass du aber unser Freund und Bruder bist. Dass wir dich kennen dürfen und mit dir beisammen sein dürfen, mit dir verbunden sind, hier und heute und in Ewigkeit. Super spannendes Thema dabei. Also für mich ist es spannend. Ich bin da auch noch nicht so ganz, also ich hoffe, ich kriege das halt irgendwie transportiert, weil es mich sehr beschäftigt. Aber naja, also so ganz, ich hoffe einfach, dass Gott offenbart heute, dass wir gemeinsam irgendwo ein Stück weit was erkennen dürfen. Im 1. Johannes 2,20 heißt es, und das ist die frohe Botschaft am Anfang, die Salbung, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Also wir haben die Salbung von Jesus und wir haben alle das Wissen, so steht es da. Und gleichzeitig, auch wenn wir das wissen dürfen, dass es so ist, haben wir doch einen Körper, oder? Und erleben an dem Körper ja auch Schmerzen. Und haben eine Seele, die ja auch manchmal rebelliert und uns Dinge sagt, die ganz anders sind, wie sie da drin stehen in dem Wort Gottes. Dass wir am Körper, der immer wieder mit Sünde in Kontakt kommt, wenn wir eine Seele, die alle ihre Prägungen mit sich bringt, bei jedem von uns ganz individuell. Aber was ist anders bei uns im Gegensatz zu allen anderen? Anders ist, dass Gott uns so anschaut, wie er uns erschaffen hat. Er schaut uns so an, wie er uns erschaffen hat und wie er uns wiederhergestellt hat im Werk Christi. Das ist der Unterschied. Deswegen haben wir, so wie es in Petrus steht, ein gutes Gewissen und dürfen ein gutes Gewissen haben. Und deswegen dürfen wir uns so anschauen, wie er uns gemacht hat durch seine Gnade. Jesus hat das alles bezahlt, das wissen wir. Jesus hat für alle Verfehlungen bezahlt, am Leib, seinem eigenen Leib am Kreuz. Er hat durch sein Opfer die Sünde aufgehoben und hat Triumphzug über den Herrn der Sünde gehalten. Und die Folge ist, dass mir die Sünde nie wieder zugerechnet wird, in keinem erdenklichen Fall. Sondern als ich abgetrennt bin von ihr, bin der Sünde abgestorben und lebend in Christus Jesus. Bin gerecht gemacht in Christus. Und ich bin, und das lesen wir im 2. Korinther, ich bin sogar zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Da heißt es in 2. Korinther 5, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wie konnte Jesus das machen? Wir sagen immer, ja klar, ist Gott, oder? Gott kann alles. Jesus war aber nicht als Gott hier auf dieser Welt, Jesus war als Mensch. Jesus war Mensch. Er war so wie wir, so wie du und ich. Er hat einen menschlichen Körper gehabt, eine menschliche Seele gehabt und er hat einen Geist gehabt. Und er hat in seinem menschlichen Leib all das erlebt, was wir auch erleben. Und komplett durchlebt. In gleicher Weise. Und er ist in gleicher Weise wie wir versucht worden von Gedanken. Er hat in gleicher Weise erlebt, wie er auf seine Seele eingehackt worden ist. Er hat in gleicher Weise erlebt, wie er sein Körper Leiden erleben durfte und wie sein Geist betrübt worden ist. Also er ist alles durchlaufen, steht im Hebräer drin übrigens, hat alles durchlaufen, was wir durchlaufen haben oder was wir durchlaufen aktuell oder auch das, was wir durchlaufen werden. Alles, auch das, was in der Zukunft ist. Da heißt es im Hebräer 4, 14, fortfolgende, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit all unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So, also wenn wir unseren Weg mit Jesus gehen und ich mich entschieden habe, mein Leben einzutauschen, oder es eingetauscht habe gegen seins, dann ist er auf ewig mit mir verbunden, oder? Dann geht er den Weg auf Erden mit mir. Und er geht nicht nur den Weg auf Erden mit mir, weil er mit mir verbunden ist, sondern er geht ihn mit mir bis in die Ewigkeit. Sind wir uns einig, oder? Also er geht ihn mit mir bis hierher, heute. Er ist ihn mit mir gegangen. Er geht ihn mit mir bis hierher und heute. Und er geht ihn auch mit mir in der Zukunft. Also wir leben, so steht es im Galater, oder? Sein Leben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir, mit ihm verbunden. Es ist sein Leben, was ich empfangen habe. Ich habe mir Altes an Haken gehängt, habe das Neue bekommen. Lebe sein Leben auf dem Weg, den er gebahnt hat, mit dem von ihm bereiteten Werken. Das heißt, wenn wir jetzt von heute nach vorne schauen, dann kommen wir da vielleicht erst hin. Aber er war schon da. Er war schon da. Da, wo wir erst hinkommen, da war er schon. Da, wo wir nur hinkommen, da war er schon und hat alles bereitet. In seiner Perfektion und in seiner Göttlichkeit. Das sprengt, glaube ich, schon unser Denken. Weil das können wir nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, wie jemand da war, wo wir erst hinkommen. Und wir können auch nicht verstehen, wie jemand da war und das alles den Weg dorthin gebahnt hat und die Werke bereitet hat, auf das wir sie erkennen dürfen und eintreten dürfen. Aber de facto ist es so. Wie hätte er denn sonst, wenn es nicht so wäre, dafür vorsorgen können? Also wir sind uns einig, dass Gott nicht, wir sind uns einig, dass er unabhängig ist von Zeit und Raum. Oder? Dass er seit jeher war und immer sein wird. Dass er ewig ist. Dass er ist nicht in Umständen. Er war nie in Umständen, er ist nicht in Umständen, er kommt nie in Umstände. Er muss nicht reagieren. Gott reagiert nicht. Gott regiert. Gott handelt, indem er spricht und es ist. Das heißt, diese Wegstrecke, die vor uns ist, die ist von ihm geschrieben. Die steht fest. Und die Zuversicht ist, die steht nicht nur fest in irgendeiner Art und Weise, sondern die ist voll seines Lebens für uns. Und mit der Zusage verbunden, dass er diese Wegstrecke mit uns geht, auf jedem Schritt. Warum? Weil er schon da war, weil er es schon bereitet hat und weil er uns in Christus Jesus Zugang dazu gegeben hat. Der Nathanael war der Erste, der das so von den Jüngern erfahren hat, dass Gott da irgendwie Dinge sieht, die er nicht sehen konnte. Weil der ist vom Philippus angesprochen worden im Johannes, oder? Hey, da gibt es jemand, Jesus. Und der ist König der Juden und von dem soll das Heil kommen. Und dann sagt er ja, also, da von denen kommt nichts Gutes. Und dann begegnet er Jesus und Jesus sagt ihm einfach nur, du, ich habe die da unter der Terebinte sitzen sehen. Jesus hat was gesehen, was war, ohne dass er es eigentlich gesehen hat. Und Nathanael hat gemerkt, da ist mehr. Da gibt es jemand, der schaut dahinter. Da gibt es jemand, der schaut davor. Da gibt es jemand, der weiß einfach mehr als wie das, was wir wissen, was er weiß und was wir verstehen. Also wir ändern uns, oder? Und wir ändern auch unsere Meinung. Und das ist gut so. Es ist wirklich gut so, dass wir uns ändern, dass wir auch in der Lage sind, uns zu ändern, auch unsere Meinung anzupassen. Bei Gott ist es aber nicht so. Gott hat eine Meinung, hat einen Willen, den hat er festgeschrieben. Er ist ewig der Gleiche. Und er ist ewig der Gleiche seit jeher, heute und in Ewigkeit. Und das, was er gesagt hat, steht in Ewigkeit. Und das kann es auch sein, weil er ewig ist. Er war schon immer und wird immer sein. Und wir sind in dieses Ewige hineinversetzt. Auch wenn wir hier leben und auch wenn wir all das erleben, was wir erleben tagtäglich an unserem Leib, dass unsere Seele miterlebt, was unser Geist wahrnimmt, ist es doch so, dass wir in das hineinversetzt sind, was Gott in dieser Ewigkeit bewirkt hat und was er ist. Könnt ihr mir folgen soweit bis jetzt? Oder ist es zu verspult? Okay. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Jesus ist auferstanden. Die Jünger haben gedacht, jetzt geht's los. Jetzt richten wir das Reich auf, das Reich Gottes auf der Erde, weil jetzt hat er den Tod überwunden, jetzt ist er da und mit ihm geht's los. Und dann sagt er, jetzt geh jetzt. Und es ist gut, dass ich gehe. Aber ich lasse euch nicht allein. Sondern er hat gesagt, ich sende euch, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn der sendet euch den Beistand. Das ist der Heilige Geist, der in uns lebt. Sein Beistand, seine Gegenwart in uns, sein Unterpfand, mit dem wir versiegelt sind, und der Geist der Wahrheit, der uns in diese ganze Wahrheit führt, die bei Gott ist. Der uns auch das verkündet im Übrigen, was vor uns liegt. Steht im Johannes. Johannes 16, 13. Das heißt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Das Kommende wird er uns verkünden. Er wird von dem Meinen nehmen und es euch verkünden. Wie sollte der Heilige Geist es können, wenn es Gott nicht schon wüsste? Und wie sollte das Kommende mit seinem Willen vereinbar sein und deckungsgleich sein, wenn Gott das Kommende nicht schon nach seinem Willen erschaffen hätte und bewirkt hätte? Gott, nochmal, Gott gießt nichts aus der Retorte. Gott reagiert nicht auf irgendeinen Umstand. Er muss nicht, wenn irgendwas ist, sagen, okay, ich muss jetzt eine Umleitung gehen, sondern Gottes Wort steht seit jeher und es ist ewig und steht fest. Und der Heilige Geist nimmt das und verkündet uns von dem, was schon feststeht bei Gott. Ich habe mich da selber gefragt, weil das ist ja komplett unterschiedlich zu dem, wie wir denken oder in unserer Welt. Und auch wie wir es gewohnt sind, wie die Welt funktioniert. Die funktioniert nach einer gewissen Logik. Manchmal auch nicht. Okay, aber nach gewissen Prinzipien. Und auch die ändern sich. Stimmt. Aber zu wissen, dass wir mit was verbunden sind, was sich nicht ändert, was ewig gleich ist, das können wir nicht auf unserer Festplatte verarbeiten. Das können wir auch nicht begreifen, ganz final. Wir können es nur glauben. Wir können es nur im Glauben annehmen für uns und uns eins machen mit dem, was uns der Heilige Geist sagt. Und das ist auch der tägliche Kampf des guten Glaubens. Gegen das, was wir erleben tagtäglich, gegen das, was uns suggeriert wird als Wahrheit, gegen das, wo wir denken, davon sind wir abhängig, das beeinflusst uns, das zu stellen, was Gottes Wort ist. Das, was feststeht, das, was der Heinz auch beschrieben hat mit dem Polarstern, der seine Position nicht ändert, der immer die gleiche Position hat. Manchmal sehen wir ihn deutlicher, manchmal sehen wir ihn weniger deutlich. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er nicht immer die gleiche Position hat. Und dagegen gilt es einfach, gegen dieses tägliche Anrennen und gegen das, was von dieser Wahrheit abweicht, dagegen gilt es einfach, dagegen zu halten. Das ging ja ganz am Anfang los, oder? Wir sind ganz am Anfang sind wir belogen worden. Die allerersten zwei Menschen sind belogen worden und haben diese Lüge geglaubt. Und dann hat das eine gewisse Folge gehabt. Und das geht bis zum Ende, bis wir in der Ewigkeit angekommen sind. Wird es immer den Versuch geben, dass wir angelogen werden. Und wir können uns entscheiden, lassen wir uns darauf ein, oder gehen wir gegen diese Gedanken an? Wir können das. Wir können das, weil Jesus den Weg dahin vorausgegangen ist. Er ist im menschlichen Körper gekommen, ist mit einer Seele gekommen und er ist überall dorthin gegangen, wo wir waren und wo wir auch sein werden und noch hinkommen. Durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens. Die waren, die sind und die kommen. Die hat er alle durchlaufen und hat sie mit in die Tiefen des Abgrunds genommen und ist ohne Beziehung dazu. Ohne Beziehung zur Sünde, ohne all das, was uns trennt von dem Ewigen des Vaters, wieder auferstanden. Er hat alles getragen an seinem Leib und hat uns frei gemacht von diesem Gesetz. Hat uns hineinversetzt in das Gesetz des Geistes. Hat uns dahin gebracht, wo wir final, wo wir von Anfang an vorgesehen waren. Nämlich in die Gemeinschaft mit dem Vater. Zum Thron der Gnade, so wie es der Hebräer beschreibt. Der Thron der Gnade ist nichts anderes wie die offenen Arme des Vaters. Hat uns zurückgeführt in die Arme des Vaters. Und nochmal, das lesen wir vielleicht, er hat das Ganze erlebt als Mensch. Also er hat vollstes Verständnis. Wir denken manchmal, hey, Gott ist da oben im Himmel. Und wenn er wüsste, was alles hier los ist und was in mir vorgeht und was mir alles widerfährt und was ich alles erleiden muss und keiner versteht mich. Stimmt nicht. Er hat das alles erlebt, komplett durchlebt für uns, an sich. Im Hebräer heißt es 2,17, daher musst du in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Die zweite Bibelstelle dazu ist auch im Hebräer. Das ist Hebräer 25, da wird das hohe Priestertum von Jesus beschrieben, dass es unveränderlich ist und ewig. Und dann heißt es, daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Und das, was da beschrieben wird, als kann er erretten, das ist bei uns schon Wahrheit geworden, oder? Er hat uns errettet. Er hat uns völlig errettet. Er hat uns rausgerissen aus dem Zeitlauf dieser Welt und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben den alten Kittel dank seiner Gnade an die Wand hängen dürfen und haben neue Kleider bekommen. Er hat uns angenommen wie den verlorenen Sohn und hat uns Ring, Sandalen, Kleid gegeben und hat uns wieder eingesetzt und feiert ein Fest mit uns. Das ist das, was er getan hat. Und das konnte er, weil er an unserer Stelle all die Dinge auf sich genommen hat und durchlebt hat bis zum Ende. Unseren gesamten Lebenslauf. Den von der Antje, den vom Hans Werner, den von Markus, meinen, jeden hat er zu Ende gelebt und hat ihn ins Ziel gebracht. Der Paulus beschreibt es in seinem was damit verbunden ist, was mit diesem Erbe verbunden ist, was da an Fülle verbunden ist, das beschreibt der Paulus in dem Gebet, was er im Epheser betet, 1,16 fortfolgende. Da heißt es, dass er, 16, für euch zu danken, er hört nicht auf, für alle Heiligen zu danken und gedenkt ihrer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Offenbarung und Weisheit in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er hat in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Das ist das, was wir empfangen haben. Das ist das, was Jesus für uns errungen hat an Sieg. Und da steckt, und das betet Paulus ja, dass die Gemeinde in Ephesus das sieht mit den Augen ihres Herzens, durch den Geist Gottes erkennt, was sich annimmt, erlebt. Das, was Jesus für uns getan hat, und da steckt alles drin. Steckt alles drin fürs Gestern, da steckt alles drin fürs Heute und da steckt alles drin fürs Morgen. Weil fürs Gestern sind wir uns immer einig. Das bringen wir auch schnell zu Gott, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und auch im Aktuellen. Wir gehen mal davon aus, dass wir Beziehung haben zu Jesus. Dann bringen wir die Dinge und sprechen mit ihm. Aber das Zukünftige ist doch oft das, was uns in Gedanken beschäftigt, oder? Wo auch Ängste damit verbunden sind, wo Sorgen damit verbunden sind, wo einfach Dinge hineinkommen aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit oder in der Gegenwart gemacht haben, die uns nicht immer fröhlich sein lassen. Und die uns genau das verwehren, wo es heißt, freut euch und freut euch alle Zeit. Und genau in dieses Zukünftige spricht aber diese Bibelstelle hinein. Und in genau dieses Zukünftige hat Jesus abgearbeitet am Kreuz. Uns in den Tod mit hineingenommen und in seiner Auferstehung neu gemacht für uns. Deswegen ist er auch Weg und Wahrheit und Leben. Das wird im Johannes beschrieben, Johannes 17,3. Da heißt es, da wird es dieses wahre, ewige Leben wird beschrieben. In ganz kurzen Sätzen, eigentlich in einem. Da heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da steht nicht mehr dahinter. Da steht nicht dahinter, dass sie sich täglich in Gebetswehen begeben mussten. Da steht auch nicht dahinter, dass sie Dinge tun müssen. Da steht dahinter die Gnade Gottes, das vollkommene Werk des Vaters, das Jesus für uns aufgetan hat und wo alles drinsteckt und viel mehr als sie das, was wir erbitten und erdenken können. Viel mehr, weit darüber hinaus. Jesus hat am Kreuz, was waren die letzten Worte von Jesus? Genau. Wenn Gott spricht, was ist dann? Genau. Das war's. Es ist vollbracht. Ja, es ist vollbracht. Dem ist nichts hinzuzufügen, da ist nichts wegzunehmen, es ist vollbracht. Und es gilt, und ich wiederhole mich da gebetsmühlenartig, auch wegen mir selber, es gilt fürs Gestern, es gilt fürs Heute und es gilt für alles, was vor uns steht. Und es reicht bis in die Ewigkeit. Und es gibt keinen Meter Wegstrecke, der da nicht eingeschlossen wäre in den zukünftigen Lebensweg, den wir hier auf dieser Erde haben. Die Fragen, wieso manche Dinge anders laufen, wie wir es uns wünschen, wieso wir manches nicht verstehen, die können wir dann an ihn richten, wenn wir in der Ewigkeit sind. Da haben wir ausreichend Zeit. Die Frage ist, ob wir dann überhaupt noch Fragen haben, wenn wir ihn sehen. Das weiß ich nicht. Aber da haben wir genügend Zeit, das mit ihm zu besprechen. Und die nimmt er sich bestimmt auch. Vorher gilt es einfach nicht, das in Frage zu stellen oder in Frage stellen zu lassen durch all das, was uns widerfährt tagtäglich, sondern ihm dafür zu glauben, dass es so ist. Dass wenn er uns das Kommende verkündet, dass er bei dem Kommenden dabei war, dass er es zu Ende gebracht hat und dass es perfekt ist, weil er es gemacht hat. Also unser Job ist, ihm dafür zu glauben, oder? Aber aus dem Glauben heraus kommen ja in der Regel Werke, oder? Genau. Und ich habe mir nur zwei Dinge notiert, die daraus resultieren. Und das erste ist eigentlich gar kein Werk, sondern das ist ein Lebensstil. Das ist, wenn ich ihm glaube für das, was er getan hat, dann weiß ich, dass ich wieder hineinversetzt bin, oder? In diesen ursprünglichen paradiesischen Zustand. Und warum hat er das Paradies erschaffen? Er hat es erschaffen? Ausschließlich. Er wollte ein Gegenüber haben, ein Ebenbild, mit dem er Gemeinschaft hat, mit dem er das teilen kann, was bei ihm ist, mit dem er das austeilen kann und was er hat. Das heißt, was kommt aus diesem Glauben? Aus diesem Glauben resultiert Gemeinschaft. Wir lassen uns einfach auf unseren Vater, auf unseren Bruder, auf unseren Freund ein, und zwar auf einer Ebene Vater, Sohn, Bruder, Jesus ist unser Bruder. Wir haben einen Vater im Himmel, der ist Schöpfer aller Dinge. Der ist Alpha und Omega. In ihm ist der Anfang gefunden und in ihm wird das Ende definiert sein. Auch wenn wir das nicht verstehen, wie es angefangen hat und wie es zu Ende geht. Aber es ist so. Uns gibt seinen Sohn, das ist das lebendige Wort Gottes, das ist unser Bruder. Und es gibt einen Heiligen Geist. Und das ist unser bester Freund. Wahrlich. Weil er uns nie allein lässt, wir immer mit ihm verbunden sind, weil er stets die Liebe Gottes in unser Herz ausgießt und weil er dazu berufen ist, uns das zu geben, was beim Vater ist, uns das mitzuteilen, sogar das Kommende zu verkündigen. Und wenn wir das tun, wenn wir Beziehungen pflegen, dann merken wir auch, wer Gott, nicht was er getan hat. Das, was er getan hat, hat er getan aus Liebe. Aber dann merken wir auch, wer er ist und wie er ist. Johannes wird da beschrieben als die Liebe. Und dann merken wir auch, wer wir sind. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und das vielleicht auch in einer regelmäßigen Art und Weise, genauso regelmäßig, wie wir zum Kühlschrank gehen oder die Fernsehbedienung bedienen oder auf die Toilette gehen. Das sind ja auch alles Selbstverständlichkeiten für uns, die Teil unseres Lebens sind. Und das ist auch alles okay. Aber vielleicht gibt es genauso Selbstverständlichkeiten im Umgang mit unserem Vater, nämlich dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir innige Gemeinschaft mit ihm haben. Und glaubt mir, ich bin Unternehmer, ich unternehme gerne. Ja? Das heißt, meine Zeit ist immer zu wenig, gefühlt. Und die größte Lüge ist, dass keine Zeit bleibt für meinen Vater und für Zeit mit ihm. Das ist einfach Bullshit und da gibt es gar kein anderes Adjektiv dafür. Die ist immer da und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich es schaffe, meine Festplatte auszuschalten und nicht über die Dinge nachzudenken und einfach sage, jetzt verbringe ich Zeit mit dir, wie Dinge danach, obwohl mir die Zeit ja offensichtlich fehlt, wie Dinge danach in Reihe fallen und besser funktionieren, wie wenn sie wahrscheinlich funktioniert hätten, wenn ich sie mir die Zeit nicht genommen hätte. Das ist sein Prinzip und das müssen wir nicht verstehen und das werden wir auch nie verstehen können. Wir können es ihm nur glauben. Unser ganzes Leben hat mit Glauben begonnen. Unser ganzes Leben geht im Glauben hin Richtung Ziel. Das Schöne ist, wir laufen vom Ziel zum Ziel hin. Wir laufen vom Ziel, da ans Ziel gebracht sind wir in Christus Jesus. Das ist seine Zusage und die steht fest aufs Ziel zu. Aber das geht eben nur im Glauben. Ja, also wir waren dabei, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Papa, merken wir, wer wir sind. Und das ist ein wichtiger Vorgang. Wir merken und wir bekommen ein Bild davon, wer wir sind. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten. Wir sind Träger der Gegenwart Gottes. Wir sind zu Überwindern gemacht, weil er für uns überwunden hat. Wir sind eigentlich, nicht eigentlich, sondern wir sind das, was die Welt braucht. Wir sind Balsam und Heilung für diese Welt. Wir sind seine Präsenz hier auf dieser Welt. Wenn unser Licht nicht leuchtet. Genau. Und da denken wir auch nicht zu groß von uns. In keinster Weise. Ich glaube, wir denken viel zu oft viel zu klein von uns. Es ist kein Aufruf, irgendwie hochmütig zu sein oder stolz zu sein. Aber Fakt ist, wir sind Träger der Gegenwart Gottes. Du bist ein Sohn und eine Tochter des Allmächtigen, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und an anderer Stelle im Wort Gottes steht, das, was du bist, das ist gebunden, das, was du löst, ist gelöst. Das heißt, es hat echt einen Impact. Und das, was du im Namen Jesus in die Hand nimmst, das hat Auswirkung in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Warum, haben wir gerade gelesen im Epheser, weil sich im Namen Jesus beugt, was sich zu beugen hat. Sei es im Himmel, sei es auf der Erde oder sei es unter der Erde. Und das merken wir, wie gesagt, durch Gemeinschaft mit dem Vater. Darum ist die, glaube ich, genauso wichtig wie der Gang zum Kühlschrank und auf die Toilette und. Die brauchen wir. Dann merken wir, wie sehr er uns liebt. Dann merken wir, wie wunderbar der Plan ist, den er mit uns hat. Dann wissen wir, dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Die stehen da drin. Und die hat er nicht irgendwann, sind wir wieder beim Reagieren oder bei Umständen, die hat er nicht irgendwann reingeschrieben. Die hat er auch nicht reingeschrieben, als wir uns Kraft seiner Gnade entschieden haben, ihm zu glauben für das, was er getan hat. Die standen da drin, bevor er die Schöpfung angefangen hat. Ob das verständlich ist für unsere Festplatte, das ist ganz egal. Der hat nicht irgendwann auf der Wegstrecke beschlossen, okay, die Karin, die schreibe ich da auch rein. Und irgendwann später hat er sich für Norbert entschieden. Und noch später irgendwann von Elmar. Das ist nicht der Fall. Der hat uns in das Buch des Lebens geschrieben, mit blutroten Buchstaben, ehe er die Welt erschaffen hat. Das heißt, dass wir, wenn wir da drin stehen, und das dürfen wir doch auch sagen, in der Ewigkeit leben. Wir leben bereits in der Ewigkeit. Wir sind hier auf dieser Welt, oder? Wir erleben unseren täglichen Tagesablauf, machen unseren Lebenslauf hier auf Erden, aber wir sind bereits in der Ewigkeit. Ja? Das heißt, wir sind hier, aber wir sind nicht mehr von hier. Wir sitzen in Jesus, zur Rechten des Vaters, Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus, genau, ist auch derjenige, der das getan hat, was er getan hat. Er hat diesen Weg gebahnt. Er ist Weg. Darum sagt er, er ist Weg. Von sich her sagt er, er ist Weg, er ist Wahrheit und Leben. Er hat diesen Weg, ist er gegangen an unserer Stelle und hat ihn eröffnet. Er hat den Weg da hinein gebahnt mit bereiteten Werken. Dann kommen wir zum zweiten Punkt gleich. Und er hat uns dieses Leben gegeben, was wir leben in der Ewigkeit. Und es ändert keiner mehr. Außer wir wollen uns da bewusst davon distanzieren, wovon wir jetzt einfach mal nicht ausgehen. Der zweite Punkt ist, wenn ich glaube, habe ich Gemeinschaft mit meinem Vater, weil ich erkenne, wie schön das ist. Und was tue ich ansonsten? Und das war im Paradies das Gleiche. Es gab zwei Dinge. Es war ganz am Anfang der Wille des Vaters, ein Ebenbild zu haben, mit dem er einfach Gemeinschaft haben kann, mit dem er teilen kann. Und was war dann die Aufgabe? Was war dann? Was kam dann? Dann haben die beiden einen Auftrag bekommen. Seid fruchtbar, vermehrt euch, herrscht über die Erde. Also tut die Dinge, die ich euch sage. Geht den Weg, den ich gebahnt habe. Seht die bereiteten Werke, die ich bereitet habe. Und lebt das Leben, was ich euch gegeben habe. Also aktiv zu sein. Steht im Epheser. Zumindest habe ich mir die Bibelstelle zu oft geschrieben. Epheser 2. Und zwar ab 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und jetzt kommt das, worauf ich raus will. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Um in das einzutreten, was er bereits bereitet hat für uns. Um dahin zu kommen, wo er schon war und mit uns sein will. Und zwar jeden Tag. Das ist was ganz Alltägliches. Und das ist der Plan Gottes für uns hier. Und mehr gibt es eigentlich wirklich nicht, weil das war der Plan Gottes ganz am Anfang. Gemeinschaft und Leben mit ihm zu leben. Optimalerweise unter seiner Anleitung, weil er es einfach besser weiß, weil er der perfekte Vater ist und weil er Liebe per se ist. Und hier ist es das Gleiche. Wir pflegen Gemeinschaft, auch heute und auch morgen, und gehen den Weg mit ihm, den er uns weist, mit den bereiteten Werken, die er bereitet hat. Wir haben den Heiligen Geist in uns leben. Den Geist der Wahrheit, der uns da hineinführt, der uns anleitet, der uns Beistand ist, der uns berät, der uns tröstet, der all das tut, was wir brauchen und alles hat, was wir brauchen. Weil Jesus weiß es. Weil Jesus ist die Wegstrecke gegangen, vollständig. Und der Plan dahinter ist, wenn wir das tun, dass wir nicht allein bleiben. Der Plan ist, dass wir nicht allein bleiben, sondern das Reich Gottes soll sich ausbreiten. Zuerst geht es ihm um dich. Und dann geht es ihm worum? Um den neben dir. Die neben dir. Egal wo. Sei es im Beruf, sei es in der Schule, sei es im Hobby, sei es so. Dann geht es ihm darum, dass wir das tun, wozu wir berufen sind. Salz zu sein und Licht zu sein. Es ist nicht primär entscheidend, ob wir Brillen verkaufen. ob wir Teile lackieren, ob wir Unterricht geben, ob wir eine Tankstelle betreiben. Das ist alles für ihn der Platz, wo er uns hingesetzt hat, den er uns gegeben hat im Praktischen, auf dass wir an der Stelle, wo wir sind, unser Licht leuchten lassen, damit die Welt erkennt, dass es ihn gibt. Warum will er denn an uns in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade erweisen? Damit wir unseren Rachen nicht vollkriegen. Nein, wir haben alles empfangen in ihm. Sondern, dass die Welt erkennt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und darum, glaube ich, geht's. Dass die Welt sieht, hey, da gibt es mehr. Und das will ich haben. Das ist das Prinzip Gottes. Und darum gibt es auch einen gebahnten Weg von ihm mit bereiteten Werken. Weil wir es allein nicht könnten. Wir konnten es von Anfang an nicht allein, wir können es heute nicht allein und wir können es einfach, bis wir bei ihm sind, nicht allein. Wir brauchen ihn in allen Dingen. Wenn wir es aber tun, dann haben wir genau das, was die Welt braucht. Genau das braucht die Welt. Sie braucht die Weisheit Gottes. Sie braucht die Liebe Gottes. Sie braucht die Allmacht Gottes. Sie braucht einfach lebendige Kinder Gottes, die ihn widerspiegeln. Und zwar überall da, wo wir sind und wo wir nur hinkommen. Das heißt ja nicht umsonst, oder? Also im Römer, letzte Bibelstelle. Römer 8. Da wird interessanterweise steht in dem Satz vorher, um den es mir geht, steht, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Also in 18 steht, mal ganz salopp übersetzt, ich weiß schon, worin du dich befindest. Ich weiß auch, wie du dich fühlst. Ich habe es genauso durchlebt. Ich habe Verständnis dafür, ich habe Mitgefühl und ich habe Erlösung. Und die ist weit größer als das Empfinden, was du gerade eben hast in der Situation. Deswegen werte sie nicht so arg, sondern schau auf das, was ich für dich habe, nämlich die Herrlichkeit, die Ewigkeit und Gemeinschaft mit mir. Und dann heißt es, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, wenn Jesus wiederkommt oder wir zu ihm gehen. Sondern ich glaube, die Schöpfung wartet jeden Tag. Jede Minute. Die leidet, das sehen wir tagtäglich. Gefühlt wird es auch immer mehr. Das ist bibelkonform, dass es mehr wird. Keine Ahnung, wo wir da stehen in diesem Zeitlauf. Aber es wird mehr. Und das Dunkel nimmt zu. Und was ist die Zusage Gottes? Da, wo das Dunkel zunimmt, da leuchtet was heller. Unser Licht, sein Licht in uns, wenn wir es nicht unter den Scheffel stellen. Das heißt, das Offenbarwerden der Söhne Gottes, das ist was jeden Tag passiert. Das ist jeden Tag begegnen wir mit der Nahrung, dem Balsam und der Heilung, die wir in uns haben, die wir erlebt haben, begegnen wir dieser Welt, die so krank ist und diesen Balsam und diese Nahrung braucht und ernährt werden will. Und nochmal am Ende. Wir dürfen wirklich, wirklich, wirklich mutig sein, wenn wir wissen, wer auf unserer Seite ist, wenn wir wissen, wer mit uns lebt, wenn wir wissen, wer mit uns den Weg geht und wenn wir wissen, und das dürfen wir wissen, dass da, wo wir hinkommen werden, da, wo wir sein werden, er schon war und dafür vorgesorgt hat, Dinge bereitet hat und uns am Ende der Tage ans Ziel bringt. Aber die Welt da draußen, die sehnt sich sehr danach, dass die Söhne Gottes offenbar waren. Die Söhne und Töchter Gottes offenbar waren. Und das hängt, glaube ich, davon ab, von diesen zwei Dingen. Glauben tun wir alle, oder? Alle, jeder, der hier sitzt, glaube ich, wird unterschreiben, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist, seine Sünden bezahlt hat. Und dass er aufgrund dessen, dass er das für sich angenommen hat, dieses neue Leben empfangen hat. Sondern jetzt kommt es, die Folge davon ist, ich bin wieder im Paradies, ich wiederhole mich letztmalig. Ich bin im Paradies, bin wieder da, wo Gott mich anfänglich haben wollte. Nur vielleicht besser. Das ist die einzige Verbesserung, die Gott eingeführt hat. Denn die beiden haben Gott in der Kühle des Abends getroffen und sind ihm begegnet. Beim Wandeln durch den Garten. Wir haben ihn in uns leben. Das heißt, bei jedem Schritt dabei. Und dann heißt es, was kommt daraus? Daraus folgt Gemeinschaft, die für uns so wichtig ist wie tägliches Essen, tägliches auf die Toilette gehen und tägliche Dinge, die einfach wir als wichtig ansehen und wichtiger. Und daraus folgt Gemeinschaft im Heiligen Geist und uns zu leiten lassen vom Heiligen Geist. Das zu erkennen, was bereitet ist, zu wissen, es ist bereitet, uns keine Sorgen zu machen, weil wir wissen, es ist bereit, es ist beschritten, es ist bereitet und es ist ans Ziel geführt und uns zu leiten zu lassen, um das zu tun, was er bereitet hat. Und das können wir jeden Tag. Und da gibt es auch keine Wertung zwischen, das macht der eine, weil er den Job hat, besser, oder der andere, weil er so einen großen Job hat, im Gegensatz zu dem, der einen kleinen Job hat, besser oder schlechter, das ist für Gott nicht entscheidend. Gott hat kein Ansehen der Person und wertet nicht unser Tun. Gott wertet unsere Herzenshaltung. Darauf schaut er. Papa, ich danke dir dafür, dass du der bist, der du bist, dass du der ewige, treue Gott bist, dass du wahrhaft und gerecht bist, dass du heilig bist, aber dass du Vater bist, aber Papa, unser himmlischer Vater. Danke, Jesus, dass du unser Bruder bist. Und danke, dass du zum Vater gegangen bist und unseren Beistand, unseren Freund zu uns gesendet hast, der in uns lebt und bei uns ist. Wir danken dir für die Gemeinschaft mit dir. Und wir danken dir dafür, dass unser Lebenslauf eingeschlossen ist in dein Werk. Dass du ihn vollständig durchlaufen hast, ihn erlöst hast, ihn zum Ziel gebracht hast. Dass wir mit dir von dem von dir erreichten Ziel auf das Ziel zulaufen dürfen. An deiner Seite, Auge in Auge, Hand in Hand und die Herzen vereint. Hilf uns, dass wir erkennen, Vater, dass es nichts Besseres gibt. Amen.